Dann kann man nicht sagen, ach Gott, naja, da hat man eben Dusel gehabt, das ist ein Zufall und ja. Pech gehabt, weil man sich durch den Zufall auf den Gänsedreck führen lässt. Nee. Ja. Aber das ist kein Zufall, wenn sich das wiederholt. Und wissen Sie, es ist auch dann kein Zufall, wenn richtige Ergebnisse rauskommen, wenn das insgesamt ein wunderschönes, harmonisches Gesamtbild des Kosmos liefert.
Ja, ja.
Nicht? Denn sehen Sie, das, was ich da in Brixen vorgetragen habe, was auch zusammenspielt, was du bestimmt gut an hier kommst. Das kommt auch bei jedem anderen Physiker gut an. Das ist ein ganz großes Bild, das sich für die Welt ergibt, in einem schönen harmonischen Zusammenhang. Und zwar ist das letzten Endes die Konsequenz solcher Formen. Wären diese Formeln nun verkehrt, dann würde sich niemals in einer solchen Weise ein so harmonisches Bild malen. Das geht nämlich nicht. Und das, aber um das zu tun, und das würde ich allen diesen Autoren empfehlen, sollten die ihre Arbeiten möglichst freihalten von spekulativen Tricks.
Ja,
das habe ich diese Herren
nicht gemacht.
Das haben sie nicht gemacht. Ne. Und im Gegenteil, auch Gell-Mann, denn diese ganze Quarkgeschichte ist ein einziger gruppentheoretischer Trick.
Ja, ja.
Nicht? Denn, und
da sind sie aber eigentlich auch alle drüber einig.
Ja, das,
aber sie glauben, sie können es nicht besser.
Über eins sind die sich nicht
klar.
Das, nämlich, man kann natürlich auf diese Weise spekulieren, das ist sogar sehr nützlich. Nicht? Man muss sich aber über eins klar werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spekulation die Wahrheit trifft, ungeheuer klein ist.
Ja.
Ist ungefähr so, wie wenn Sie jetzt ganz genau wissen, Sie kriegen von einem Industriebetrieb ein Plastikdach geschenkt. Sie kennen die Abmessung dieses Daches nicht. Möchten aber sofort ihr Häuschen oder ihren Swimmingpool fertig haben und hauen jetzt einfach vier Fehler über den Daumen gefeilt in Bosan wird schon stimmen. Wie gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Plastikdach jetzt genau da drauf passt? So ähnlich ist das nämlich auch.
Ja. Bevor ich da weiterlese, möchte ich noch mal zurückkommen auf die Sache mit den Metriken. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Vielleicht sollte ich da nochmal was fragen. Sie sagten, Sie haben ein ganzes Matrizenspektrum praktisch.
Nein, nicht ein Matrizenspektrum.
Eine Matrix, sagen wir mal.
Man kann, man muss hier unterscheiden, bei meiner
Untersuchung,
zwischen Struktureinheiten und Fundamentaltensoren.
Ach, das haben
zumal das überhaupt keine Tensoren in diesem Sinne mehr sind, denn hier wird ja die geometrische Quantisierung des Raumes berücksichtigt. Das sind in Wahrheit ja bloß Auswähler, Auswahlregeln aus ganzzahligen, vielfachen, kleinster geometrischer Einheiten. Und auf diese Dinger müssen Sie wieder ganz andere mathematische Regeln anwenden. Nicht? Und aufgrund dieser Eigentümlichkeit passiert davor, Sie haben Struktureinheiten, die durch den Weltenursprung selbst definiert sind.
Ja.
Die jetzt aber praktisch im Sinne von Iterationen in Wechselbeziehung.
Also gar nicht mehr metrische Tensoren in dem Sinne, was
in dem Sinne, nein. Die stehen in Wechselbeziehung und nun entstehen etwas Ähnliches, wenn Sie jetzt einwirken lassen auf die ganzen Zahlen, lassen dieses Element Tau, dieses Flächenelement Tau gegen Null gehen, dann kommen Sie zu einer Analogie zu metrischen Fundamentaltensoren. Jetzt entsteht aber eine ganze Serie, und zwar neun Stück entstehen daraus. Nicht? Nur man kommt mit der infinitesimalen Schreibweise hier natürlich nicht mehr weiter. Nicht?
Aber
mit den Q-Varianten auch nicht. Es entstehen dann zum Beispiel Analogien.
Ja.
Zum Beispiel zu den drei Indizesymbolen. Das sind aber gar keine.
Ja, ja.
Nicht? Und zwar sind die durch vier Signaturen gekennzeichnet, eigentlich durch sechs Signaturen. Durch die Basissignatur, die kennzeichnet die ursprünglich kovarianten Anteile, eine Kontrasignatur, dazwischen eine Wirkungssignatur, weil es dann wieder darauf ankommt, wie rum nun die Struktureinheiten stehen. Und zwar, die entstehen dann durch eine tensorielle Multiplikation mit anschließender Bildung eines Matrizenspektrums. Das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Und jetzt bildet diese Gesamtheit von Fundamentalstrukturen, wenn man es so sagen könnte, bildet jetzt wiederum eine Komposition, nicht wahr, wo alle in Wechselbeziehungen treten. Und das nenne ich dann Kompositionsfeld, das aber wiederum nach diesen Gesetzen, nach diesen mathematischen Prinzipien Ja, wir können sagen, Differenzenrechnung funktioniert ja, weil sie den Limes zum Infinitesimalen gar nicht mehr machen können. Nun ist, wie gesagt, dieses Kompositionsfeld, das würde, wenn Sie Tau gegen Null gehen lassen, einem der Gesamtheit der drei Indizesymbole entsprechen, und zwar in den Kovarianten jetzt hermitisch. Nur, und das ist das Interessante daran, im Gegensatz zu den üblichen drei Indizesymbolen, das sind ja eigentlich nur Tensoren dritten Grades.
Das sind ja nicht Tensoren.
Tensoren bezogen auf reguläre Affinitäten. Sonst sind es nämlich keine, die können sich nicht transformieren.
Aber reguläre Affinitäten, sind das Differenzen oder was?
Nee, das sind reguläre Affinitäten, das sind einfach lineare Transformationen. Die müssen regulär sein, das heißt, der Matrizendefekt muss immer gleich Null sein. Diese Transformation benehmen die sich auch die normalen drei Indizesymbole bekanntlich wie Tensoren dritten Grades. Nicht aber gegen beliebige andere Transformationen, denn sie können immer geodätische Koordinaten finden, da verschwinden. Nun ist es aber im Fall der Komposition, wo sie jetzt das Kompositionsfeld als Analogie zum drei Indizesymbol ausdrücken, durch die Komposition der Partialstrukturen. In diesem Fall sind es eben 9 Stück, die jetzt in vielfacher Weise durcheinander wirken. Wir haben da, Moment, das kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen, wie viele Komponenten das nachher sind. Das sind eine Unmenge.
Ja. Also es ist gar nicht so, wie das normale, diese primitiven Theorien sagen, diese eine Metrik, die dient mir zur Beschreibung des meinetwegen elektromagnetischen Feldes, das andere,
das kann man keine Analogie mehr. Die können Sie überhaupt nicht interpretieren. Ich habe das früher mal versucht. Da kommt man schwimmen, das muss man als ein abstraktes Faktum praktisch hinnehmen. Aber jetzt ist das Interessante. Wenn Sie nämlich jetzt...
Aber trotzdem haben Sie noch mal... Aber trotzdem kann man noch Längenmessungen machen und oder wie
ja, natürlich. Das ist praktisch in einem geometrisch völlig verformten Raum, in dem eine ganze Serie von Strukturen durcheinander wirken, in Wechselbeziehung, in internen Korrelationen stehen. Da kann man natürlich Längenmessungen machen. Und Sie können auch Parallelverschiebungen machen. Nur ist jetzt so, Sie können auch geodätische Systeme finden, aber immer nur bezogen auf einen der 9 Fundamentaltensoren. Bezogen auf die anderen 8 ist das System nämlich gar nicht geodätisch. Das heißt, Ihr Kompositionsfeld, das können Sie nie wegtransformieren. Weil Sie ja immer bloß auf ein einziges System beziehen müssen. Sie können ja nicht auf einen ganzen Haufen Systeme gleichzeitig beziehen. Denn arbeiten können Sie immer bloß in einem. Und nun bedeutet das aber, das Ganze im Gegensatz zu den üblichen drei Indizesymbolen, dieses Ding überhaupt nie wegtransformiert werden kann, beliebig, wenn Sie nur Transformationen benutzen, die stetig und eindeutig sind. Egal aber wie sonst. Das heißt, jetzt hat dieses Ding tatsächlich die Eigentümlichkeiten eines echten Tensorfeldes. Und nun fängt die Sache an spannend zu werden, denn wegen der Invarianz können Sie dieses Analogon jetzt benutzen als eine Zustandsfunktion. Und bloß der Zustand, der hier beschrieben wird, das ist was Interessantes und Aufregendes, das ist der Zustand praktisch eines leeren Raumes. Der nun zu einem Zustand bekommt, einen Zustand, der uns nachher als Feld oder Materie erscheint. Und zwar ausdeuten kann man das Ganze, und das habe ich versucht, um hier für mich einen verständlichen Begriff zu bekommen, versucht das Ganze auszudeuten, kam zum Prinzip der Kondensation.
Nochmal, Zwischenfrage. Kriegen Sie auch Feldgleichungen für den leeren Raum? Geht das auch oder kann das dann gar nicht sein?
Der leere Raum ist dadurch gekennzeichnet, dass hier, Moment, das sagte ich, die Hyperselektoren decken sich mit den Gitterselektoren. Das heißt, im Fall des Leerraumes verschwindet jetzt alles. Und das geodätische Gitter, Führer sagt mir, ich sollte das geodätisches Gitter nehmen, weil jetzt immer Abstände sind. Jetzt werden nämlich im Teil des absolut leeren Raumes wird die geodätische Begrenzung der Kleinstflächen geradlinig. Nicht wahr? Und die Kleinstflächen werden zu Quadraten. Und das wiederum bedeutet, dass mein geodätisches Gitter äquidistant wird, geradlinig. Das kennzeichnet den Leerraum. Allerdings muss man jetzt daran denken, dass wir es ja hier mit den Kleinstflächen, mit Flächen zu tun haben, die also auch einen Umlaufsinn haben. Und dieser, ich nenne das Methodenspiel, das ist natürlich eine Größe, da müssen Sie nicht an eine Drehung denken oder an einen Umlaufsinn. Ja. Jetzt sind die so angeordnet, dass eine völlige, dass eine völlige Isotropie entsteht, auch in Bezug auf den Umlaufsinn. Nicht wahr? Also dass der Leerraum eigentlich dadurch gekennzeichnet überhaupt nichts da ist, was irgendwie einen Anhaltspunkt gibt.
Ja.
Nur, es gibt eine Präformation jetzt zu dem, was später passieren kann. Es kann nämlich der Methodenspiel, um diesen Begriff zu benutzen, jetzt umklappen, dass jetzt praktisch orientierte Zustände entstehen, dass also die Isotropie gestört wird. Und das ist, ich nenne es die Feldaktivierung. Das ist praktisch die Präformation, dass später etwas passiert.
Warum kann der umklappen? Durch unschärfe Beziehung oder durch was klappt das um? Sie sagten, es kann umklappen.
Ja, das unscharfe, nein,
Fluktuation,
das kommt durch nicht-thermitische Strukturanteile, die auftreten können. Die aber in kovarianter Form nie wirksam werden. Nicht?
Ja.
Weil sich das dann, da kompensiert sich das nämlich nachher in der Zustandsfunktion wieder weg. Nicht? Das ist eigentlich ein Vorgang, der physikalisch gar nicht so in direkter Weise erscheint.
Ja? Ja.
Man kann da auch wohl wenig zu sagen, aber es ist natürlich ganz interessant, sich das mal philosophisch zu durchdenken. Und dann, wenn es nun zu irgendetwas kommt, dass irgendetwas passiert, dann kommt es zu einer Deformation dieses geodätischen Gitters, nicht wahr? Und bezogen eben auf das leere Gitter, würden nun, da ja die Flächeninhalte immer konstant bleiben, würde so erscheinen, wie wenn sich diese geometrischen Elemente verkleinern und verdichten, als Folge einer Projektion.
Ja.
Und das wird nun durch die Zustandsfunktion beschrieben. Die tensorielle Art ist, dass es dann gemischt
wird. Aber ja, so eine Art Deformator, nicht? Oder
Kondensor.
Oder Kondensor. Ach ja, natürlich.
Kondensator. Ja. Denn die Analogie, die denken sich mal ein Zentimeter Maß, das fest auf dem Tisch liegt.
Ja.
Als aus Plastik drüber
mit schwarzen
Teilchen.
Und das schieben sie jetzt einfach nun hoch.
Nun ziehen sie das hoch und machen eine Projektion, dann sehen sie, wie die Teilstriche sich auf sie was ganz stark zusammenhängen.
Ja.
Und der Grad der Verdichtung ist ein Maß für die Deformation und ein Maß für die Struktur. Auf diese Weise können eine regelrechte Topografie
machen. Aber wie ist es nun? Aber jetzt kondensieren also nicht bloß einer, sondern auch wieder neunmetrische Beziehung.
Ja, das kann in neunfacher Weise hier geschehen, nicht wahr?
Muss es so, sein oder nicht? Oder kann es so sein? Muss es so sein oder kann es so sein?
Das kann so sein.
Das
unterscheidet nämlich grundsätzliche Strukturformen, und zwar von elementaren
Strukturen. Jetzt hatte ich immer an sechsmetrigen gedacht, beziehungsweise an dreimetrigen, aber es sind neun.
Nein, das ist eigentlich eine Konsequenz der Struktur des Weltenursprungs, des Zeitpunkts Null. Ich finde das so schön, weil das alles einen ganz herrlichen, einheitlichen Guss bekommt. Und nun kann man, wie gesagt, diese Zustandsfunktion, die ja jetzt invariant ist, direkt ausdeuten, als ein Kondensationsoperator oder Kondensor.
Ja.
Ich rede direkt vom Kondensor, habe hier definiert eine Operationsgröße, funktionaler Art, die bezeichne ich direkt als Raumkondensor. Und dann diese Zustandsfunktion als Fundamentalkondensor. So kann man praktisch, das ist eigentlich ein komisches Bild, wenn ich überlege, Materie ist kondensierter zusammen, die laufen auch auf dem
Tisch. Ja, ja.
Das ist ein eigenartiges Bild, aber ich meine, auf diese Weise kann man da eine ganze Menge machen. Und nun kann man natürlich mit dem Kompositionsgesetz, das mir eben beschreibt, wie meine Zustandsfunktion aufgebaut ist, aus den Partialstrukturen, den Kompositionsgesetz, da kann man nun diese Gesamtgleichung, diese Zustandsgleichung nachher, die überhaupt keine phänomenologischen Größen mehr enthält, die kann man nun jetzt aufspalten. Nicht? Ich nenne das immer die synmetronische Gleichung. Ja.
Ach, Sie haben phänomenologische Anteile in Feldgleichung gar nicht erst hineingesteckt.
Das ist sehr schön.
Ja,
die haben sich aufgelöst.
Ja, ja.
Und dann Ich spreche von einer Regelschrift der symmetronischen Fassung. Das heißt, die ist dekomponiert und ich habe nun für die sämtliche Partialstrukturen jeweils eine Zustandsgleichung. Nicht wahr? Und jetzt werden diese Gesamtheit der Zustandsgleichung, der symmetronischen Zustandsgleichung, das Zusammenspiel von verschiedenen metronischen Strukturen, heißt das auf Deutsch, die werden nun untersucht und führen jetzt, die kann man jetzt zu Gruppen zusammenfassen, zu vier Gruppen. Und die Auflösung, die Integration, das ist natürlich keine normale infinitesimale Integration.
Ah, Essen kommt gleich.
Die führt dann zu dieser einheitlichen Massenformel.
Ja.
Da kommt diese Formel nämlich in Wahrheit her. Und diese ganzen Zahlen, die drin vorkommen, das ist eine Konsequenz letztendlich der geometrischen Quantisierung. Und da sich nun der Faktor Wurzel aus Tau, der dann immer davor steht eigentlich, da sich der auf beiden Seiten wegkürzt, fällt natürlich dieser winzig kleine Faktor bei 10 hoch minus 35 oder 10 hoch minus 70 der fällt jetzt weg, der ist buchstäblich wegkompensiert, weggekürzt. Nun bleiben aber die Zahlen theoretischen Funktionen ganzzahliger Indizes übrig und das baut nachher dieses Ding auf, was nachher als einheitliche Massenformel erscheint. So hängt das nämlich zusammen. Aber ich sage Ihnen, solch einfach ist das Ganze nicht. In Ihrer Arbeit können Sie das auch nicht verwenden. Da kommt die hoffnungslose Stimme und da gehen die nicht mehr mit. Denn Sie sehen ja alleine, was da schon an Vorbereitung ist.
Eine andere Sache. Wir haben mal darüber diskutiert im Betrieb über die Metronentheorie, nenne ich jetzt mal. Ihre Geometrie. Diese Metronen sind ja eigentlich nicht vorstellbar als Flächelchen. Sie drücken sich zwar so aus, haben die Dimension, aber sie sind ja irgendwas Ursprüngliches, was nun nicht mehr gemessen werden kann. Also es sind einfach Dinge, die mal da sind. Man kann ja nur nicht in Gedanken nur die Fläche wieder abfahren durch so einen gedanklichen Maßstab. Das ist ja nicht mehr drin. Ist es richtig, die Schere was nicht? Ist es eigentlich richtig anzunehmen, ich war der Meinung, dass nun diese Flächenelemente nicht aneinander liegen müssen, sondern wahllos verteilt sein können. Man kann nun nicht mehr sagen im Raum, denn der Raum ist ja dann auch irgendwas. Aber es kann doch sein, dass die Nachbarschaft einfach bloß bedeutet, jetzt kommt wieder das nächste Flächenelement. Aber dass man nicht sagen muss, das ganze Raumgitter ist zusammengesetzt aus aneinander liegenden.
Ja, dann müsste ja dazwischen etwas sein. Das sind dann wiederum Flächen.
Ist die Frage. Kann man es rein philosophisch?
An den Raum.
Ich klammer den aber aus. Ich sage, der Raum wird ja erst aufgebaut. Aber davor kann es nicht möglich sein, dass das, was man den Raum erst macht, nämlich die Metronen, irgendwie verstreut sind. Aber ja, das ist die Frage, dann wo? Also Sie müssen zusammen
darüber nachgedacht, aber da kommt man rein spekulativ ins Schwimmen.
Natürlich.
Ich habe das eigentlich mehr so gemacht, ich sage mir, mit abnehmendem Durchmesser des Universums wächst das Metron an.
Ja, ja.
Aber der Durchmesser des Universums kann nur so lange abfallen, bis ein einziges Metron, das so angewachsen ist, das ganze Universum umschließt. Und von dort her, ich brachte das ja auch mit der Aktualisierung, wie die sich dann teilen und dann steigt der Durchmesser an. Allerdings muss man dann sagen, dass die Phase der Materieentstehung
Frau Heim, darf ich mal ganz kurz darauf hinweisen, das habe ich heute gekriegt. Da hat da jemand wohl über uns geschrieben.
Welche
Zeitung
ist denn das?
Ach, das ist
irgendwie. Hier können wir noch mal versuchen, Herrn Oswald zu.
Ja, versuchen wir doch mal.
Das würde bedeuten, wenn eine Sonne brennt, dass ein Zehntausendstel der emittierten Leistung gar nicht als Energie erscheint. Also nach meiner Auffassung damals war es so, dass, wenn ich jetzt neu durchdenke, wollen wir vielleicht was anderes. Dass wenn ich mal genau die Energiebilanz einer Sonne kenne, also genau weiß, was tatsächlich an Energie freigesetzt wird, und ich kann jetzt ganz genau messen, was in Wärme und Lichtform und der Form von von Protonenströmen tatsächlich ankommt, ja, dann würde immer ein Zehntausendstel der Leistung überhaupt nicht erscheinen. Nicht? Das würde einfach so verschwinden.
Ach, das rutscht in das Loch einfach hinein.
Diese Löcher rutschen einfach weg, die entstehen und verschwinden. Nicht?
Ja.
Und ganz woanders, irgendwo anders im Universum, kommt diese Energie plötzlich aus dem Nichts wieder vor und wir nennen das dann ultraharte kosmische Strahlung.
Ja, wieso? Wieso kommt die aus dem Loch wieder, kommt die wieder in einer Quelle vor?
Irgendwo, weil das würde in die Richtung X5 gehen.
Ja.
Und projiziert sich von dort zurück, muss ich aber nicht an der Stelle projizieren, wo es verschwunden ist.
Muss das aber in unserem R4 wieder an?
Im R3 muss das wieder erscheinen.
Oder im
R3.
Aber in unserem? In unserem? Oder,
ja, oder wenn es ein bisschen später ist, das ist ja auch dann unserer. Sind ja Streckenräume, die auch
aufeinander fallen. Also Sie meinen nicht im Nachbar?
Nein, das muss hier durchkommen. Und muss dann aber natürlich wieder als so ein Quant M1c² hier erscheinen, kann aber als solches gar nicht existieren, sondern wenn es in dem Moment eintritt, wird es sofort zerfallen in tiefere Zustände. Es wird einen Schauer geben von hochenergetischen Partikeln, die dann alle wieder schlagartig zerfallen, die ganze Kaskade, und wir haben einen Partikelstrom aus Elektroden und Protonen nachher übrig und einer ungeheuren kinetischen Energie. Und tatsächlich diese ganz harte, die härtesten Komponenten der kosmischen Strahlung können Sie nämlich nicht einfach verstehen, dass sie von der Sonne emittiert wird. Das sind unwahrscheinlich.
Ja, aber wo, Sie meinen, die sitzen einfach zwischen den Galaxien oder irgendwo im Raum?
Ich würde sagen, völlig isotrop verteilt, bricht diese Energie, die wegdiffundiert aus den brennenden Sonnen, immer wenn solche Maximoden oder wie man sie immer nennen will, entstehen.
Ja.
Solche schwarzen Quantenlöcher, die brechen praktisch raus. Es liegt vielleicht jenseits dieses Raumes zunächst eine ganz mächtige Energiemauer, ein Reservoir, was immer voll ist und dauernd überläuft und dann kommt die erst raus, bestrahlen kann. Natürlich ist es eine fürchterliche Idee, sich zu überlegen, was passiert, wenn man ein kleines Loch da reinpiekt. Was passiert dann, wenn dieses riesige Energiereservoir, was über die ganze Geschichte des Universums aufgeheizt wird, und praktisch immer, das ist wie so ein volles Wasserbecken, wenn immer wieder tröpfchenweise was zukommt, schwappt sofort über, kommt wieder raus als kosmische Strahlung, die ungeheure Energien enthält. Ja?
Ja.
Was würde nun passieren, wenn man jetzt auf irgendeinen Dreh finden würde, dass man dieses Reservoir ansticht, was passiert dann
eigentlich? Aber wie ist es denn eigentlich? Was da verschwindet in den schwarzen Löchern, muss doch eine wahnsinnig hohe Frequenz bekommen.
Ja, das sind keine schwarzen Löcher. Ja. Im üblichen Sinn, das sind schwarze Quantenlöcher, sagt er.
Ach so, ja.
Die können sich ja ausrechnen. Nicht?
Ja, klar. Aber es ist doch so, Sie haben da, es muss also eine furchtbar ultraviolette Strahlung sein. Es muss extrem, ist doch.
Ja, ich unterstelle mir rein hypothetisch, ob das richtig ist, weil das in den Extremverhältnissen im Mittelpunkt von Sternen, die heiß brennen, dass im Mittelpunkt solche Extremverhältnisse herrschen, dass solche Dinger entstehen, wie erst hier schwarze Quantenlöcher, denn die Formel, das ist genau meine Formel hier. Ja.
Bloß mit das vierte Wurzel aus 2 kommt dann noch dazu.
Nur vierte Wurzel aus 2, Und das diese, wenn diese Bedingung erfüllt ist, das geht nämlich wieder auf die Metronisierung zurück, dass dann diese Energie Ballung praktisch gar nicht mehr durch die Extremverhältnisse, gar nicht mehr im R3 gehalten werden können. Die müssen jetzt raus, aber auch nicht in X4, dann würden sie ja in die Zeit rutschen. Ja? Nein, die müssen raus überhaupt und füllen praktisch ein gewaltiges Reservoir von latenten Energiethermen auf, die hier gar nicht wirken. Und das läuft dauernd über dieses Reservoir und bricht immer wieder dann der Überlauf, der nun von den Sonnen der Galaxis angeheizt wird. Denn ein Zehntausend, das muss man sich mal überlegen, bei 10 hoch 8 Sonnen, während das die Brennleistung von 10.000 Sonnen, nicht? Die 10.000 Sonnen, die Brennleistung würde nun dauernd das aufheizen.
Ja, ja.
Und der Überschuss, der kommt jetzt praktisch wie ein Überlaufbecken oder wie so ein Überlaufwehr. Ja? Kommt der nun dann immer wieder zurück, bricht durch und das nennen wir dann kosmische Strahlung. Von extrem hoher Durchdringungsfähigkeit tatsächlich werden ja diese Komponenten beobachtet. Und wie ich weiß, weiß bis heute noch kein Mensch, was damit anfangen
kann. Herr Heim, wir müssen gleich aufhören. Ich will bloß, weil wir nämlich gerade hier einen Abschnitt zu Ende machen, noch weiterlesen. Es ist noch ein Satz. Also in Analogie mit M1 werden wir diese Größe M2 als geladene schwarze Quantenlöcher bezeichnen. Das haben wir gesagt. Ja. Es mag notiert werden, dass diese schweren schwarzen Quantenlöcher, die Massen M1 und M2 haben, unbeobachtbar sind, unobservabel sind.
So,
ja. Und dann als Viertes kommt nachher F-Gravitation und fundamentale Massen. Das wird dann interessanter, da kommen nämlich die richtigen, machen wir da.
Ja, das ist das,
ja.
Ja. Das ist die Wachstumsmasse. Die obere Schranke ist aber im Raum warm und gar nicht haltbar. Das
ist ja so,
nee,
zu wenig, da muss man da ein bisschen danach hin. Kakao und so.
Nee, nee, nee. Nämlich die interne Zone.
Ah, das ist das Paarton selbst nicht. Sie meinen jetzt bloß
was. Das ist Strukturzone.
Ja.
Denn ich rede gar nicht davon, dass die aus irgendwas bestehen.
Ja.
Ja, gut.
Und das Paarton ist auch nicht vergleichbar mit ihrer mit der Innenstruktur eines Teilchens.
Glaube ich nicht. Also nach meiner Auffassung ist ein ganz hypothetischer Begriff.
Ja.
Nicht? Ja. Einfach der dadurch entstanden, was ich beobachte, glaube ich Ihnen, was kann ich da machen?
Ja.
Dass man bei in der Hochenergiedynamik beobachtet hat durch die Streuung,
ja,
die Protonen sind nichts kompaktes Ganzes, da gibt es einen dicken, undurchdringlichen Kern, der mit irgendwas Schwübeligen umgeben ist. Ja. Und nun nennt man diesen Kern, ich vermute es, das Parton.
Ja, ja.
Ja,
ja, ja, ja, ja.
Gesagt, denn dieses Parton wird nämlich frei wie erscheinen. Das kann nämlich gar nicht erscheinen.
Und N gleich 1, EN 940. Und das ist 938 Proton.
Ja, das ist allerdings gut. Das ist,
ja,
das Proton ist Neutron, also das gehören da die Nukleonen,
ja,
drin.
Ja.
Das ist ganz gut.
N gleich 2, 1115. Das ist 1115 Lambda und Sigma. Das Sigma schreibt er bloß dazu, beim Lambda.
Gesagt, denn Lambda und Sigma sind himmelweiter Unterschied,
ja, ja,
theoretisch. Ja. Denn
das, ja, ja.
Das Lambda ist ein Singulett, die Sigma ein Triplett. Ja.
Ja.
Und dann vor allem, wie sieht denn das mit der Seltsamkeit aus?
Ja, das
ach, die haben doch gar,
ja, ja, alles gar nicht.
Ja, ja, doch.
Und N gleich 3, 1360 mit einem Groß-Sigma, 1320 identifiziert.
Und das ist eine Anregung, das ist wieder eine Resonanz.
Und was wieder ganz gut ist, N gleich 4, 1675, das ist 1672 Omega minus.
Das Omega minus.
Ja, und dabei bei N gleich 4 verließen sie ihn dann wieder. Mehr, weiter reicht die Tabelle nicht. Und wahrscheinlich gibt es da nichts mehr Vernünftiges.
Ich habe aber das Gefühl, der versucht sich ja unsere Tabelle aber doch ein bisschen besser.
Ach, na, selbstverständlich. Ja, ich lese Ihnen das ja auch bloß vor, damit Sie mal sehen, wie aus einer metrischen Theorie.
Das weiß ich, was machen die Leute?
Ja, eigentlich? Ja, ja. Wobei die reduzierte Masse 1 durch μ 2 von F gleich 1 durch Groß M2 von F plus 1 durch 2 Groß M1 von F bedeuten. Und somit erhält man μ 2 von F gleich 1,7 Groß M1 von F. Das gibt Omega 2 gleich 1,29 mal 10 hoch 24 klein c durch klein s. Was das, was heißt das? Lichtgeschwindigkeit durch Sekunden oder was? Was
war das? Durch S.
Durch Siegfried. Ja, durch Siegfried. Die korrespondierende Energie ist H quer Omega 2 gleich 800 MeV. Die gesamte Schwingungsenergie des Systems wird wiedergeben, die Anregung des Oszillators mit der Frequenz Omega 2 und eine andere mit Omega 1.
Ja.
Tatsächlich korrespondiert die letztere Frequenz mit Anregung der Mesonenwolken und die vorangehende Frequenz mit Anregung von Groß M2 von F relativ zur Mesonenwolke. Die Gesamtschwingungsenergie wird gegeben durch En gleich H quer Omega 2 mal runde Klammer N Index P plus 1 in Klammer zum Quadrat plus H quer Omega 1 mal Klammer auf, n Index m plus 1, Klammer zum Quadrat. Für Baryon wählten wir np gleich 0, das heißt die Anregung Omega 2, der Mod Omega 2 ist nicht angeregt.
Der Fall, ja. Und wir meinen, er hat hier von nicht angeregten Protonen gesprochen.
Ja.
Dann wäre also das Proton aufzufassen als angeregtes Proton. Nicht?
Ja.
Aber trotzdem muss es falsch sein. Denn der angeregte Zustand kann niemals eine unendliche Lebensdauer haben.
Ja.
Jetzt im Kopf.
Ja.
Aber wenn Sie die Schrift haben, da habe ich es, glaube ich, angeführt.
Also, da muss man
nicht nachgucken. Ich habe die Mathe theoretisch auch gerechnet.
Ja.
Da ist aber der Spiel nicht angegeben. Diese Bosonen.
Ja. Die hadronische Materie, ich glaube, Neutronen und Protonen gehören dazu.
Ja. Dann wäre das aber das Einzige. Denn unter Hadronen versteht man stark wechselwirkende Teilchen. Das sind Pi-Mesonen zum Beispiel, sind Hadronen. Mhm. Ich meine aber, nach meiner Auffassung, müssten K- und Eta-Mesonen auch so ein Hadronen
sein. Ach so, da kenne ich wieder die Definition nicht so recht.
Denn mir scheint es überhaupt ganz typisch zu sein, dass zum Beispiel Spinore gar nicht als Wechselwirkungsfelder in Frage kommen im Nukleonenfeld, sondern nur diese Bosonen.
Ja.
Nicht? Und davon im Wesentlichen beim Nukleonwechselwirkung nur das Pi-Meson aufgrund des Baues der externen Zone von Protonen und Neutronen.
Ja.
Man darf da nicht den Fehler machen und glauben, dass hier wirklich Pi-Mesonen ausgetauscht werden. Die sind in Wahrheit gar nicht drin.
Ja.
Nicht? Nur, es muss einen Wirkungsquerschnitt für Protonen und Neutronen geben, der in etwa der Wellenlänge des Pi-Mesons entspricht, wegen der Besetzung dieser externen Konfigurationszone, die nämlich genau dieselbe Besetzung hat wie die Zentralzone des Pi-Mesons. Daran liegt das. Nur das Interessante ist jetzt, und das ist sehr schwer zu lösen, dass diese Besetzung ausgetauscht wird.
Ja.
Nämlich beim Neutron haben sie praktisch die Besetzung als Überschuss, beim Proton als Manko. Und nun geht das immer hin und her, das heißt, theoretisch müssten sich jetzt im Kern dauernd Proton und Neutron ihre Rolle austauschen.
Ja.
Und nun läuft das im Kreis immer rum. Ja?
Ja.
Und das ist das Eier, das ist natürlich schwierig zu fassen. Also da einen vernünftigen Formalismus zu finden, das wird gar nicht so einfach sein.
Ja, also, was sagt man da? F-Dominanz der hadronischen Gravitation, das wird das genannt hier in Anführungsstrichen. Der reine F-Meson-Teil der Lagrange-Funktion wird konstruiert von F menü in derselben Weise wie die Einsteinsche Lagrange für das G-Feld G-Menü, während der gemischte Term erhalten wird durch eine in Anführungsstrichen Kovariantisierung des Massenterms der gewöhnlichen des ebenen Pauli-Fierce-Theorie für Spin-2-Felder. Die Theorie ist daher allgemein kovariant.
Nur das Spin-2-Feld, das kommt ja nur in seltensten Fällen wirklich vor.
Ja.
Das haben wir doch lediglich bei einigen kurzlebigen Resonanzen.
Hm.
Und zwar immer dann, wenn der zugehörige tiefste Zustand wenn der als Vektor oder Tensor-Meson aufzufassen ist.
Ja, ja.
Also eigentlich nur bei Bosonen.
Ja, ja.
Sonst bei Spinoren da geht das nämlich halbzahlig weiter.
Ja. Kürzlich haben Lorenz und Toton, kürzlich waren die in der Lage, die verallgemeinerte, gut bekannte Arnowitz-Deser-Meissner kanonische Formalismus der allgemeinen Relativität, durch die ADM, also Arnowitz-Deser-Meissner, kanonische Formalismus der allgemeinen Relativität, zu zeigen, dass die FG-Gleichungen konsistent sind, in dem Sinne, dass die Zahl der Beschränkungsgleichungen ausreicht, die allgemeine Kovarianz zu sichern. Es wurde auch ausgedrückt, dass die volle nichtlineare FG-Theorie nicht, dass es nicht möglich ist, die Gleichung zu diagonalisieren in ein rein masseloses Spin 2-Feld und ein massives Feld von Spin 2 in allgemein kovarianter Weise.
Also ein masseloses Spin 2-Feld, jetzt bezieht sich auf den Begriff Ruhemasse.
Ja, masselos ist der
Feld. Das wird Ruhemasselos heißen.
Ja.
Denn masselos, da ist überhaupt keine Feldmasse da, das ist doch eigentlich gar nicht drin.
Ja.
Mhm. Denn dann wäre nämlich gar nichts da. Mhm.
Wenn man.
Wie das eigentlich verkoppelt.
Ja.
Wie ist das formal gemacht worden?
Ja, also da jetzt wollte ich sagen, also die haben hier nun jetzt.
Ja, wahrscheinlich diese Sachen schon geschrieben, bezieht sich bloß.
Ja, der bezieht sich bloß darauf. Und jetzt will ich Ihnen noch eine andere Arbeit vorlesen, wo sich auch darauf bezogen wird. Da wird noch ein bisschen näher drauf eingegangen. Aber ich sage eben, ich habe diese Originalarbeit noch nicht bekommen. Aber das müsste ich Ihnen auch mal kopieren und schicken. Also jetzt macht er da nun hier seine exakten Lösungen da, dieser Gleichung. Vielleicht lese ich erstmal das andere und dann können wir das hier wieder drauf zurückkommen.
Machen wir das
oder machen wir das mal durch, ja gut.
Wiederum auffassen.
Ja.
Sie können es auch als allgemeine Korrelation auffassen,
ja.
die hier erscheint und sich durch unter Umständen klein genug als Störung bemerkbar. Mhm. Aber dadurch kommt die Vieldeutigkeit.
Mhm.
Man schafft auf diese Weise, ich sehe schon, dass der hat genau dieselbe Schwierigkeit. Ja?
Mhm.
Er schafft hier so ein Rahmenwerk,
ja.
das aber nicht ausgefüllt ist vorerst. Und hinterher muss man erst da muss man jetzt an die Empirie halten, was
ja.
ist in der Natur nun eigentlich tatsächlich verwirklicht. Und
ja,
da hat er nämlich genau dieselben Schwierigkeiten.
Ach, also Sie haben das dann auch so gemacht?
So ähnlich, ja.
Naja.
Wie gesagt, ich nenne das bloß anders.
Ja.
Ja. Das ist nämlich dann ein Tensor, der entsteht.
Ja.
Ich nenne ihn den Korrelationstensor.
Mhm.
Und der steht unfreundlicherweise dann immer vor den drei Indizesymbolen.
Ja.
Und der ist nun außerordentlich vieldeutig.
Ja.
Das heißt,
ja.
Sie können zwar einen Formalismus machen, in dem alles drin ist.
Ja.
Ja?
Mhm.
Weil ja hier die ganzen Korrelationsmöglichkeiten oder Wechselwirkungsmöglichkeiten schon von vornherein enthalten sind.
Ja, ja.
Die müssen jetzt bloß die richtige aussuchen, dann kriegen sie alles raus.
Ja, ja.
Ja? Aber das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, das kenne ich. Also
das
bloß bei mir ist die Sache insofern noch wesentlich schwieriger geworden,
ja,
weil ich nämlich nicht einfach eine bimetrische Theorie gemacht habe, sondern das ergaben sich hier mehrere Struktureinheiten,
ja,
die nun ihrerseits, wir sind Tensoren, die nun wieder ihrerseits eine quadratische Übermatrix aus lauter Fundamentaltensoren liefern.
Ach.
Nicht? Und die treten jetzt in Wechselbeziehungen, Korrelation. Und dann wird natürlich, im Prinzip läuft das auf ähnliches raus, bloß der Formalismus ist natürlich etwas anders.
Ja.
Aber das Prinzip, dass hier nämlich die Korrelation oder bei ihm so Minkowski-Tensor plus Zerstörung, da fängt die Sache nämlich dann an, vieldeutig zu werden.
Ja.
Ich bin gespannt, wie er sich da rausfindet.
Ja. Also,
sagen Sie mir diese Formel doch bitte nochmal.
Ja, also die Moment. Erste metrische Tensor. F-Menü gleich Eta-Menü plus Kappa F groß F-Menü kontravariant.
In dieser Form so ähnlich, ja.
Ja.
Aber das zieht sich nachher, dieses Prinzip, das zieht sich nachher durch alles durch.
Aha. Ja? Ja, wieso sagen Sie, für die Fundamentaltensoren haben Sie es ähnlich? Das haben Sie dann. Naja,
weil man hier, wenn Sie verschiedene metrische Fundamentaltensoren haben, hier zum Beispiel G-Menü, dann können Sie zwar G-Menü und G-Kontramenü multiplizieren können, dann kommt zum Konika-Element.
Ja.
Bei F-Menü und F-Kontramenü auch. Aber bei G-Menü, F-Kontramenü, da fängt die Sache an. Das ist eine rein, das ist kein Konika-Element.
Ja.
Ja. Mhm. Und hier wird, das muss man berücksichtigen, haben Sie einen allgemeinen vom Kronecker-Element verschiedenen Korrelationstensor.
Ja.
Nicht? Mhm. Und der ist eben außerordentlich vieldeutig.
Mhm.
Wie der nun geschaffen ist, hängt ganz davon ab, was da nun eigentlich in einer internen Korrelation liegt.
Ja.
Also ich habe es dann so gehandhabt, ich habe das alles einfach erst offen gelassen
ja,
und habe erstmal weitergearbeitet.
Mhm.
Nicht? Und hab habe das einfach immer so mitlaufen lassen. Hm. Nicht? Das kann man nämlich ganz gut machen. Hm. Dann bewahren Sie die größtmögliche Allgemeingültigkeit und ja. können es nachträglich der Realität anpassen. Aha, aha. Und dann kriegen Sie natürlich in der Lösung nachher exakte, unsere ganz saubere ja. Lösungsformeln.
Also dann ist es doch aber in dem Fall, wenn man das Kronecker-Symbol nicht bekommt durch die Produkte, das,
dann können dann, Sie
haben einfach, doch eigentlich keine Kovarianz mehr.
Sie nein, das ist keine wirkliche Kovarianz mehr. Sie können nämlich jetzt nicht einfach mehr die Indizien
ja.
Es sei denn, Sie setzen dafür jedes Mal den Korrelationstensor. Und da nun der Korrelationstensor wiederum davon abhängt, wie oft Sie diesen Prozess machen, wird die Sache außerordentlich vieldeutig.
Ja.
Und wie gesagt, hier sollte man zunächst überhaupt dann der wenn der nämlich jetzt versucht, darauf rumzureiten, dann fährt er sich so fürchterlich, dann kommt er keinen Schritt mehr vor und zurück. Ah. Das muss er offen lassen und als unbekannte Größe mitlaufen lassen.
Mhm.
Nämlich als die Größe interner Korrelation oder als Größe von Wechselwirkung.
Mhm.
Denn wenn Sie jetzt das ganze Ding haben, dann erscheint ja wieder, wenn Sie die eine Struktur mit der anderen in Wechselwirkung setzen, dann erscheint derselbe nicht kovariante Mist ja wieder.
Ja, ja.
Nicht? Und zwar in einer potenzierten Form.
Ja.
Und deswegen sagte ich auch gestern, wir kommen nach meiner Auffassung mit diesen Formalismen nicht wirklich an die Wechselwirkung ran, wenn wir nicht einfach die Anleihe in der Empirie machen. Aber das heißt ja, die ganze Sache auf den Kopf stellen.
Ja.
Wir wollen ja erst die Theorie und hinterher sehen, ob sie mit der Empirie übereinstimmt.
Ja.
Und das lässt sich hier gar nicht so ohne weiteres machen. Naja, das
also,
aber ich sehe das schon, wo das drauf rausläuft.
Ja, also und einsetzen in Gleichung 2, also das waren also die Summe aus...
Das ist das andere auch, weil es völlig überflüssig ist, aber das muss dann, das sieht jetzt schöner aus.
Ja,
ja, genauso.
Ja, also das waren eben diese beiden Sachen und jetzt kommt der Wechselwirkungsterm noch, plus Kappa F minus 2, hoch minus 2 mal groß M Quadrat Viertel mal Klammer auf.
Richtig,
Kappa F mal groß F Alpha Beta Kontravariant minus Kappa G mal klein H Alpha Beta Kontravariant mal Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Kappa F, F.
Erinnert so ein bisschen an die Schrödinger-Gleichung.
Ne? Ja, ne? Also im Zusatz zu 9, F-Menü, Schlange muss die Gleichung befriedigen. F-Menü, Schlange, Kontravariant, abgeleitet Kovariant nach Nü gleich 0. Und F Schlange gleich 0. Eine Ebene.
Diese Metrik hätte bei mir ein negatives Vorzeichen. Ja. Die Quadrate der Raumdifferenziale, die sind da alle positiv bei mir. Und die imaginäre Zeit wird negativ im Quadrat.
Ja, das kann man ja vereinbaren.
Ja. Nee, das mache ich immer grundsätzlich anders.
Ja, ich lese es auch selten so.
Wie gesagt, er denkt voll, mach nur, wirst du schon sehen.
Ja, also jetzt bleiben wir gleich bei dieser Theorie, der auch Gravitationsladung, F-Gravitation und Hadronenmassen.
Von, was heißt hier Gravitationsladung?
Ja, er wird ja erklärt, das kommt ja gleich. Es kommt noch, was er hier mit Gravitationsladung erklärt. Dafür bringt er auch neue Symbole. Und zwar ist der Artikel geschrieben von Sivaram, klingt so indisch, Sivaram, und Sinha, nicht? Naja, ist ein indische Institut of, Indian Institute of Science in Bangalore.
Bangalore.
Ja, und zwar 23. Februar 1974 eingetroffen, ist also relativ neu und gedruckt in Pramjana, weiß ich nicht, was das für eine Zeitschrift ist, Volume 2, Nummer 5, 1974. In Indien.
Mal überlegen, wie viel das tatsächlich ist. Die Beimal 10 und minus 24 Gramm.
Ja.
Das ist eine unheimlich schwere Partikel da.
Naja, ein Proton, nicht? Ja.
Ja, Moment, ist das wirklich so? 10 hoch? Nee. Proton ist leichter. Rechnen wir es doch mal um ins. Rechnen wir es mal in Vielfachen von 10 hoch minus 31 aus. Ja? Das wäre also 10 hoch 7. Ja, das ist ungefähr 10 hoch 4 Protonenmassen.
Moment mal, das
hat hier ja Volumen. Jetzt frage ich mich, wo kommt der zu, wie kommt der auf diese blödsinnig hohen Massen? Ne?
Na, wo haben
Ich meine, tatsächlich gibt es sowas ja wahrscheinlich doch gar nicht.
Nein, nein. 1,6 mal 10 auf minus 24 Gramm, das ist die Protonenmasse. Und er hat da 2,2 mal 10 auf minus 24 Gramm. Protonenmasse, das ist schon die Protonenmasse. Doch, minus 10 auf minus 27
Gramm. Ich bin ins Schwimmen gekommen.
Ach so, Kilogramm, ja, das kann man natürlich verwechseln, ja.
Ja, ja, jetzt bin ich ins Schwimmen gekommen.
Ja.
10 auf minus 27
Kilogramm.
Ja, das ist Elektronenmasse.
Ja, da bin ich ins Schwimmen
gekommen. Trick vor.
Ja, ja, ja.
Ja, ist ja auch. Ja. Das ist einfach ein Trick. Mhm. Denn wie will der jetzt, wenn er auf diese Weise Mesonen und Baryonen erklärt, wie will der jetzt die Zerfallsreihen eigentlich
verstehen?
Das ist eine regelrechte Stufendevolution,
ja,
die über das ganze Spektrum öffnet, ja, sich im Proton und Elektron endet.
Ja.
Und das muss ja nun irgendwie klar werden. Mhm. Das heißt, jetzt müsste er ja eigentlich, Moment mal, je leichter das Teilchen ist, umso stärker die Kopplung. Ja, das leuchtet ein, das ist richtig. Und je schwerer die Masse, je größer die Masse ist, umso, na ja klar, dann läuft das eben, wenn es läuft, das von geringerer innerer Kopplung zur ganz starken Kopplung.
Ja, ja, gut, ja. Gut, also jetzt geht es also los, Einleiter, das Konzept der Gravitationseinheit,
fragt du, aus bestehenden Elementarrechten, es besteht aus.
Ja, ja.
Und das heißt vielleicht, das ist von vornherein Unsinn.
Ja, ja.
Nicht? Zu sagen, es besteht, besteht gar nicht aus.
Ja, ja.
Allerdings muss, das hätte man eigentlich, das müsste man Heisenberg mal klar machen. Er darf sich, darf hier nicht stehen bleiben. Er muss sagen, besteht aus,
bezogen auf was,
ja. Bezogen auf was, elementar bezogen auf was, das muss dazu gesagt
werden. Ja, ja, ja. Ja, also,
also diese Sache würde Heisenberg für rundweg naiv halten.
Ja, ja.
Das ist auch ein bisschen naiv, denn.
Ja, es ist auch ein bisschen banal. Ne?
Denn einfach so, ja, Gott, besteht aus, wie können wir es zusammensetzen, wie nicht machbar.
Ja, 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 ja.
Dafür auch was hat man gesehen. Das ist ja egal, diese Sachen sind trotzdem mal
weiter. Die Quantisierung,
die Strahlgrößen
haben Sie doch auch da drin.
Das ist allerdings in diesem Spektrum der überhaupt möglichen Energien, die es
gibt,
ja, nicht in der Massenformel.
Ja. Ja,
praktisch, ich habe ja erst dieses Spektrum, Sie haben das sicher in Erinnerung, das war dann die Masse, die das auch Energiemasse sein kann, gleich einer Konstante μ mal vierte Wurzel aus einer geraden Zahl,
ja,
dividiert durch die Quadratwurzel aus der zugehörigen etwas kleineren ungeraden Zahl,
ja,
mal einem Ladungsanteil.
Nicht?
Ja. Das, da kommt dieses Eta dann drin.
Ja.
Die Pi durch vierte Wurzel aus
4
und so weiter. Das haben wir noch in Erinnerung.
Ja. Ja.
Aber diese konstante μ ergibt sich, das kann direkt hergeleitet werden, das Quadratwurzel aus Ch durch Gamma. Nicht Ch quer, sondern Ch durch Gamma.
Ch, ne, das ist das ja. Ja.
Das ist genau
das ist ja sein Endquadrat hier.
Ach ja. Das ist einartig, das ist ein sehr großer Wert,
ja,
der nicht real ist.
Ja.
Aber das finde ich ja interessant. Die Russen nennen sowas übrigens ein Maximon.
Ja, es hat ja wohl die Masse 10 hoch minus 5, kommt wohl noch, 10 hoch minus 5 Gramm.
Ja, das stimmt, 10 hoch minus 5 Gramm, ich weiß nicht.
Irgendwas war das.
Ja, ja, das ist ein großes Vieh. Ja, ja, das ist ganz interessant. Also,
ja, also dies ist das Analogon zu der Dirac-Schwinger-Beziehung. Bezüglich der elektrischen Ladung klein e und der magnetischen klein f Ladung, nämlich EF durch C gleich H quer.
Sofern es überhaupt eine magnetische Ladung gibt.
Ja.
Und da es unter Umständen diese Ladung gar nicht geben kann,
ja,
ist diese Formel für E falsch.
Ja. Naja, ich weiß nicht.
Das ist ein Spielchen, was wäre, wenn. Wenn es eine magnetische Ladung gibt, ist die Sache okay.
Schon früher hat der Motz 1962 gezeigt,
dass die Zahl μ gleich Wurzel aus Ch durch Gamma hergeleitet wird.
Ja.
In der Herleitung dann zunächst mal etwas unbegrenzt, das steht nämlich im Nenner, nachher das Quadrat, also eine Zahl, also 4, plus das Quadrat eines Minus von etwas. Ja, dann sind ganze Zahlen drin, Naturkonstanten.
Ja.
Nicht? Und nun,
und eine elektrische Ladung ist auch drin. Nicht wahr? Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder es gibt ein elektrisches Kontinuum.
Ja.
Nicht? Dann würde der Sinus, wie war denn das? Der würde dann auf jeden Fall zu Null werden.
Mhm.
Nicht? Oder aber es gibt Elementarladungen.
Mhm.
Nicht? Die beiden Möglichkeiten sind hier überhaupt nur da. Ja. Im Fall der Elementarladung muss aber das Ganze, weil der, wie war denn das? Nee, Moment mal, der Sinus würde da beim Fall des Kontinuums 1, ja?
Mhm.
1 ist aber der Wert, den das Quadrat eines Sinus überhaupt maximal nur erreichen kann.
Ja.
Das steht im Nenner.
Mhm.
Nun muss aber die Masse, die Natur ist ja so geartet, dass immer die kleinst, die tiefstmöglichen Niveaus erreicht werden.
Mhm.
Also auch ein Elementarteilchen oder überhaupt Energiemassen, wenn die quantisiert sind, die werden sich grundsätzlich so einspielen, dass der kleinstmögliche Wert stabil bleibt.
Ja.
Nicht wahr? Niemals irgendein beliebiger Wert darüber. Mhm. Um nun aber den kleinstmöglichen Wert zu bekommen, muss praktisch der Nenner, der Zähler ist ja sowieso eine Konstante, muss der Nenner des Poros den größtmöglichen Wert haben, das heißt, er muss auf den Maximalwert schlechthin laufen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, haben Sie irgendwelche Massen, die größer sind als der Minimalwert, der sich auf jeden Fall einstellt. Denn jede Anregung klappt sofort immer im Grundzustand geringster Energie zurück.
Moment, das Fenster ist jetzt aufgesprungen, ich muss mal zumachen.
Sie verstehen aber, wie ich das meine.
Ja.
Nicht? Also, der Maximalwert, ich muss also sagen, aufgrund dieses Prinzips, nicht, das eigentlich auch im Grunde auf so einer Art der zweiten thermodynamischen Hauptsatz hinausläuft.
Ja.
Der auch hier ist das immer erfüllt, denn immer versuchen die Natur von selbst die tiefstmöglichen Niveaus zu erreichen.
Nicht wahr? Woran liegt das? Wie kann man das einsehen?
Naja,
Entropiewachstum. Es hängt nicht mit der Ausdehnung des Universums zusammen oder eigentlich dann schließlich doch über die Entropie.
Vielleicht doch.
Nicht? Ja,
nicht über denn wenn wir die Entropie, das Wachstum als überhaupt die Fortsetzung der Zeit annehmen.
Ja.
Aber das ist eine ganz, ganz fundamentale Sache.
Ja.
Das heißt, ich muss jetzt eine Extremalforderung stellen. Ich muss sagen, meine Masse muss in der Spektralterms, ja, die Feldmasse oder Ponderables, ist egal, kann immer nur den Minimalwert haben. Das heißt, wenn ich mir die Formel ansehe, dann erreiche ich den Minimalwert nur auf eine einzige Weise, dass nämlich der Nenner des Bruches zum Maximum wird. Der Maximalwert ist aber überhaupt nur dadurch zu erreichen, dass das Quadrat des Sinus den Wert 1 erreicht.
Ja.
Nicht wahr? Dieses, wenn ich sage, Sinusquadrat von dem, was kommt, gleich 1, dann habe ich jetzt grundsätzlich das nur in zweifacher Weise, kann ich das erreichen, indem ich entweder sage, dass die elektrische Ladung gegen 0 geht, oder aber, wenn sie nicht gegen 0 geht, wenn ich also genau weiß, es gibt eine Elementarladung, dann kann ich daraus, aus der Bedingung Sinusquadrat so und so gleich 1, ich weiß es nicht auswendig, kann ich die Elementarladung errechnen. Verstehen Sie es?
Ja,
indem ich jetzt für die Quantenzahlen, die drin sind, auch die kleinstmöglichen Werte, nämlich die Werte 1 ansetze.
Ja.
Dann habe ich ja überhaupt das Minimum der Ladung schlechthin, aber noch nicht den Wert 0, den ich ja ausschließen muss. Und jetzt kann ich den Arcosinus von, erstmal kann ich die Wurzel ziehen, ich den Sinus gleich plus minus 1. Der Arcosinus davon wäre dann plus minus Pi halbe. Jetzt tritt aber die Elementarladung im Quadrat auf und ich weiß, die muss eine physikalisch reelle Größe sein.
Ja.
Ich muss also den negativen Zweifel ausklammern, weil das dann imaginär wird.
Ja.
Und nun habe ich eine Bedingungsgleichung für die Elementarladung, die allerdings um 0,18% über dem Messwert liegt. Ich kriege nämlich für die Elementarladung jetzt raus E gleich, ich nenne es hier Epsilon in dem Fall, gleich 3 durch, Moment, also es kann sein, dass ich da jetzt also so genau das, erst kam es 3 durch 4 Pi Quadrat mal die Quadratwurzel aus, wie war denn das, Moment, ach, das ist
ist da jetzt kein, na, es ist, na ja, ja, auch egal. Ist ja egal. Also, ja, also Quadratwurzel, das, ja, lief dann auch darauf, was K durch einen Raumwellenwiderstand, ja, 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 und einer Zahl A. Mhm. Diese Zahl A, das ist eine dimensionslose Zahl, ja, die muss nun bestimmt werden. Mhm. Ja, und nun muss man dazu die Gleichungen berücksichtigen, die viel früher entstanden sind, als ich versuchte, die Gruppen und die Tensoren des elektromagnetischen und gravitativen Relativitätsprinzips zu synthetisieren. Ja, ja. Da erscheint nämlich diese Zahl A, und zwar kann man nun sagen, jetzt wird die Sache ganz transparent, dass die zwei Vektoren, die hier früher auftraten, praktisch die Kanten eines Quadrates bilden. Ja? Und dann für die Diagonale, die ist denn, entspricht der, nachher der Wurzel aus 2, und das ist dann diese Zahl A, wo ich die Wurzel aus 2 setze. Mhm. Und wenn ich nun dafür Wurzel aus 2 einsetze für A, nicht, dann bekomme ich eine Zahl, die bei 1, wenn ich das ausrechne, das liegt denn bei 3 durch, war es wirklich 4 Pi Quadrat, ich weiß es jetzt nicht, aber 3 durch Pi Quadrat oder irgendwie mal Wurzel aus H quer durch Groß R. Ah, eine ganz einfache Formel ist.
Ja, ja.
Und zwar liefert die nun numerisch den Wert 1,604 bei 10 hoch minus 19 Coulomb. Also es liegt ganz dicht mit der Elementarlaut, liegt etwas höher. Und nun war die Frage, warum liegt dieser Wert höher?
Ja.
Nicht? Hier wird, und zwar um 0,18%. Nun ist es so, dass ich auf dem Standpunkt stehe, natürlich, ich meine, Dürer hat recht, es ist besser, man versteht einen Zusammenhang und hat nicht so saubere numerische Werte. Wenn aber die numerischen Werte einfach zu stark abweichen, dann habe ich eben den Zusammenhang nicht richtig begriffen.
Ja, ja.
Dann ist eben was grundsätzlich falsch an der ganzen Geschichte. Und nun war natürlich die Frage, was ist diese Ladung Epsilon plus Minus? Kommt ja auch das doppelte Vorzeichen raus, wenn eine Wurzel gezogen wird, ist klar, ja. Aber was fehlt daran, was ist hier dran falsch? Und da kommt man dann, sodass die reduziert werden muss. Und zwar, das kann man aber erst lernen, wenn man sich überlegt, was diese Elementarladungen, diese elementar geladenen Partikel, was die eigentlich sind. Man kommt dann dazu, dass das mit man das Ladungsfeld, dass diese Ladung überhaupt als ein Ladungsfeld aufzufassen ist, das aus mehreren Komponenten besteht. Und dann kommt nämlich die Quadratwurzel aus dieser Zahl Eta, nämlich aus Pi durch vierte Wurzel oder 4 plus Pi durch 4 rein. Ja? Und dann kommt dieser Term, ich hatte mit Theta abgekürzt, kommt dazu, Theta, das ist ja dann, wie war das, 5 mal die Wurzel 5 Eta plus 2 mal Wurzel aus Eta plus 1 und Eta ist Pi durch 4 und Wurzel 4 plus Pi durch 4. Und das kommt nun dazu, man muss Epsilon tritt dann immer auf wirkliche Ladung, die wirklich nach außen erscheint, denn es hat ja keinen Zweck, eine Ladung zu untersuchen, die zum Teil interner Natur ist, die ja messtechnisch nie erfassbar ist.
Ja.
Ich muss ja die Ladung haben, die nach außen wirkt, die ein äußeres Feld macht. Ja? Und da muss dann Epsilon plus Minus mit der Wurzel aus 2 Theta multipliziert werden. Und dann bekommt man nachher tatsächlich eine Beziehung, dass die war dann plus minus 3 durch 4 Pi Quadrat mal Wurzel aus 2 Theta H quer durch Groß R.
Ja,
das ist die ganz saubere Formel für die Elementarladung. Nicht wahr? Und nun sah es jetzt so aus, wie wenn die Formel nicht so ganz stimmen würde, weil der Wert der Elementarladung neu gemessen ist. Der jetzige neue Wert liegt etwas tiefer. Aber die Lichtgeschwindigkeit wurde auch etwas anders bestimmt. Und das Wirkungsquant auch. Und wenn ich jetzt den neuen Wert aus CERN für das Wirkungsquant und für die Lichtgeschwindigkeit, also Raumwellenwiderstand einsetze, dann kriege ich ganz astrein auch die neue Elementarladung.
Haben Sie aber Glück gehabt.
Ja, das funktioniert mit der Elektronenmasse übrigens auch.
Ja.
Die Elektronenmasse ist auch neu bestimmt worden. Das sind nicht mehr 0,511 Elektronen Megavolt, sondern 0,511 0034. Wenn ich nun aber in unserer Massenformel das Elektron impliziere, da steht dieser Faktor μ vor, das ist doch dann die vierte Wurzel aus Pi mal die dritte Wurzel aus 3 Pi Gamma H quer mal Wurzel aus C H quer durch, und Sie kennen ja das noch, nicht? Wenn ich hier jetzt aber die neuen Konstanten einsetze, nämlich den neuen Wert H, den neuen Wert der Lichtgeschwindigkeit, dann Das kann man dann ganz generell machen, wenn Sie das jetzt in Relation setzen zu den früheren Werten. Dann müssen Sie, um die neuen Werte zu erhalten, ganz einfach den neuen μ-Wert mit 0, den alten μ-Wert mit 0,99999145 multiplizieren. Nicht? Ja, das habe ich ja gemacht, also pauschal kann man das machen, weil diese ganzen Konstanten ja zusammengepasst sind.
Immer, ja, gleich
reingehen. Die zahlentheoretische Funktion hängt davon ja nicht ab, die da abhängt. Und wenn Sie das jetzt machen, dann verwandelt sich der ursprüngliche theoretische Wert von 0,51100406. In den astreinen viel besseren neuen Wert durch die neuen Messungen von Hardware und so in 0,51100343. Nicht? Also das ist ein viel besserer Wert. Und das fand ich eigentlich sehr ermutigend, weil das nämlich in beiden Fällen funktioniert.
Ja,
nicht?
Ja.
Es funktioniert sowohl bei der Elementarladung als auch bei der Elektronenmasse. Nicht?
Sagen Sie, ich...
Woraus ich jetzt natürlich schließe, dass wenn das so ist, dann hauen diese Formel unter allen Umständen hin.
Ja.
Nicht? Denn wieso habe ich erst einen theoretisch etwas schlechteren Wert bezogen auf die neuen Messungen, der sich aber sofort korrigiert, und zwar in einer glänzenden Weise, wenn ich die viel präziseren Messungen der übrigen Naturkonstanten einsetze.
Ja,
nicht? Das ist nämlich nicht, das ist kein Zufall.
Nein.
Das ist kein Zufall, also das ist mal klar.
Ja, also das habe ich ja auch schon gleich gesehen für mich, als ich für Sie damals diese Sommerfeld'sche Feinstrukturkonstante